ARD Sounds.
79% der Deutschen finden, die Wirtschaftslage hier bei uns in Deutschland ist schlecht. Das sagt nicht nur der ARD-Deutschland-Trend von September, sondern auch andere Untersuchungen. 79%, das heißt fast 8 von 10 Leuten beurteilen die wirtschaftliche Lage bei uns als schlecht oder weniger gut. 2019, also vor der Pandemie, waren das nur 2 von 10. Und solche Stimmung ist nicht nur uncool fürs Gefühl, das macht richtig was mit unserer Wirtschaft. Wie krass sind solche Auswirkungen und können wir das Ganze bitte am besten umdrehen, durch bessere Stimmung, die Wirtschaftskraft nach oben ziehen? Darüber sprechen wir heute. Ich bin Anna Planken.
Und ich bin David Alf und das ist der Plus-Minus-Podcast immer zuerst in ARD Sounds. Wir haben das eine Wirtschaftsthema, das morgen euren Alltag verändert.
Wir machen den Realitätscheck. Was macht diese eine Wirtschaftsmeldung, die gerade rauf und runter läuft, konkret mit unserem Alltag? Wir sprechen mit den besten Experten und wir sagen euch klar, was das für euer Geld, was das für euer Leben bedeutet. Wir haben ein klares Plus, ein klares Minus und ein konkretes Takeaway für eure Woche.
Und ich bin ja super gespannt auf diese Folge hier, weil wenn es um Stimmung geht, und ich meine jetzt nur mal meine eigene, dann treibt mich schon immer dieses, naja, es hält noch immer Jodje Jange, ne? Ich bin schon so ein optimistischer Typ, aber blicke ich auf unsere Gesellschaft, auf die Herausforderungen, die es insbesondere in der Wirtschaft gibt, dann merke ich, dass mein eigenes Mantra irgendwie an seine Grenzen kommt, weil ich glaube, dass es schon was Substanzielleres braucht, als einfach nur Hoffnung oder Optimismus.
Ja, ich bin ja eigentlich genauso wie du, ne? Auch so ein super Berufsoptimist. Aber du hast recht, wir brauchen irgendwas Substanzielles, weil man will ja auch gar nicht wegwischen, dass es viele Menschen gibt, die gute Gründe haben, warum sie so unzufrieden sind. Das ist ja ein Fakt, dass viele wütend sind, dass sie enttäuscht sind. Diese Angst davor, dass man irgendwann vielleicht seine Rechnung nicht mehr zahlen kann, dass man kürzer treten muss, obwohl man das gar nicht will. All das ist ja da und wird durch viele Nachrichten von Arbeitsplatzabbau, Inflation, Krieg und ja auch nicht besser.
Und das sehen wir auch an Nachrichten, die uns erreichen, bei uns im Postfach. Ja. Ihr schreibt uns ja, danke dafür, immer sehr fleißig zu unseren Folgen. Und da merkt man auch, wie euch das umtreibt und wie stark die Gefühle da sind, wie schlecht die Stimmung teilweise ist.
Ja, zum Beispiel, wenn einer schreibt, wir haben nur noch Wut im Bauch.
So, oder wie viele Leute uns nach unserer Folge zur Rente mit 63 geschrieben haben. Wie viele geschrieben haben, dass sie super lange gearbeitet haben, super viel gearbeitet haben und sich dafür 0,0 gewertschätzt fühlen.
Ja, und eben nicht nur die, die körperlich arbeiten. Jemand hat uns geschrieben, nicht nur Handwerker können nicht mehr, auch Köpfe können oft nicht mehr.
Es gibt so eine sehr schwerwiegende Enttäuschung über den Staat, ist so mein Eindruck. Und das kommt echt häufig bei uns an. Und das ist eben nicht nur was Gefühliges, das ist natürlich ein Wirtschaftsfaktor, wenn da Vertrauen und Zuversicht verloren gehen. Das lässt sich wahrscheinlich ja auch so schnell gar nicht wiederherstellen. Aber vielleicht wird ja auch, denke ich mir so, gerade auch wieder was besser, denn so ein paar ökonomische Kennzahlen, die zeigen ja nach oben und zwar nicht erst seit gestern. Und dann denke ich mir, naja, vielleicht müssen wir auch einfach noch ein bisschen abwarten, durchhalten, aushalten, bis diese Infos überall ankommen und dann kriegen wir auch wieder bessere Laune, aber ich höre dich da schon schmunzeln.
Ja, ey, das wäre super toll, ne? Wenn man sagt, ich lege mich jetzt erstmal hin und warte, bis es eingesickert ist in die Gesellschaft und dann geht's wieder. Leider, nach allem, was ich jetzt bei der Recherche für die heutige Folge gelernt habe, ist es leider genau umgekehrt. Es bringt gar nichts, wenn wir mit schlechter Stimmung auf bessere Zeiten hoffen und warten. Die schlechte Stimmung verhindert, dass bessere Zeiten kommen. Anders gesagt, die Angst vor der Zukunft verhindert, dass die Zukunft besser wird.
Okay, das ist meine Ansage. Dann lass uns bitte sofort reinstarten.
Die Wirtschaftsfrage der Woche.
Je schlechter unsere Stimmung, desto schlechter geht's der Wirtschaft. Wie kommen wir da raus?
Darf ich mir was wünschen für diese Folge?
Immer. Wünschen darf man immer.
Ja, um meinem optimistischen Bauchgefühl mehr Substanz zu verleihen, es quasi rechtfertigen zu können, muss ich, glaube ich, besser verstehen, an welcher Stelle es gesellschaftlich hängt. Also wieso trotz ganz vieler guter Nachrichten und Entwicklungen die Stimmung fast unbeeindruckt davon weiter so im Keller ist.
Ich atme tief und ich verspreche dir, das versuche ich zu erklären. Es gibt ein paar Muster, ich gebe alles.
Danke. Bevor du loslegst, ich habe das eben so dahergesagt, von wegen, es gibt ja auch positive Entwicklungen. Aber die gibt's ja wirklich, oder? Ja. Also sowas wie IFO, Geschäftsklimaindex, DEW, Konjunkturprognose, das NIM-Konsumklima aus Nürnberg, das zeigt doch alles nach oben.
Zeigt alles nach oben, aber...
Ja, das war mir klar, dass das kommt.
Ja, es ist sogar ein doppeltes Aber. Ach. Erstens, das sind sogenannte makroökonomische Zahlen. Die kommen von Wirtschaftsinstituten, die schauen so von oben aus der Vogelperspektive auf Deutschland. Das heißt, das kann ja schon sein, dass die Konjunkturprognose für unsere gesamte Volkswirtschaft positiv ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich selber das auch als genauso toll erlebe.
Ja, das leuchtet ein. Was ist das zweite aber?
Das ist leider die Inflation. Die zeigt leider auch nach oben und das ist für uns alle eine schlechte Zahl. Das heißt, das Leben wird dann doch wieder teurer und das ist natürlich gar nicht gut für die Stimmung, wenn wir sehen, August 2026, voraussichtliche Inflation 2,9%.
Ja, aber das sah ja schon mal ganz anders aus, ne? Also ich erinnere mich ganz gut an Winter 2022/23, da hatten wir Inflationsraten von 8%. Dagegen sind ja 2,9% eigentlich gar nichts.
Ja, wenn du die Zahlen so nebeneinander legst, dann hast du recht. Aber diese Phase 2022/23, die steckt ja auch immer noch in unseren Knochen. Dieser Energiepreisschock nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Da ist vieles so schnell nach oben gesprungen, dass es dann plötzlich ohne weiteres nicht mehr zu bezahlen war. Strom, Gas, Gemüse, übers Essen gehen im Restaurant oder Kredit für eine Wohnung aufnehmen, da müssen wir noch nicht mal reden.
Okay, und du meinst, dieses Schockgefühl, das wirkt noch nach. Also sind deshalb so viele Menschen pessimistisch?
Ja, hat ja auch eine Weile gedauert, bis die Löhne sich da angepasst hatten. Und in der Zeit vorher, da war das ganz real alles ganz viel teurer. Und dann kommt noch was dazu. Diese hohe Inflationszeit ist für viele von uns gar nicht vorbei. Die hohe Miete bleibt ja. Hohe Spritpreise sind immer noch da und wenn du viel mit dem Auto unterwegs bist, stört dich das und bewegt dich jeden Tag. Viel Geld beim Einkaufen musst du auch ausgeben, wenn du gute Lebensmittel einkaufen willst. Bei vielen ist es tatsächlich so, dass die persönliche Inflationsrate, und das gibt's wirklich, definitiv höher ist als diese allgemeinen 2,9%.
Okay, das heißt, der Blick auf die Gesamtinflation, der bringt mir persönlich wenig, wenn mein privater Warenkorb halt anders aussieht als der im Bundesdurchschnitt. Auch das leuchtet ja total ein.
Ja, Energie zum Beispiel ist im August 10% teurer gewesen als ein Jahr vorher. Und wenn du eben oft an der Zapfsäule stehst, dann haut das mehr rein als bei Menschen, die jetzt sagen, ja wieso, ich fahre doch kaum Auto, ich bin mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Und allen, denen das dann so geht, die sparen, weil sie ja an der Zapfsäule so viel Geld lassen, an anderer Stelle. Zum Beispiel bei Schuhen, Klamotten, beim Essen gehen, Reisen. Und sie verzichten, sie müssen ja verzichten. Und sowas macht extrem schlechte Laune.
Okay, es ist also vor allem ja die Diskrepanz zwischen dem angeblichen Aufschwung und der eigenen Realität, wo gefühlt und teilweise auch real eben ganz viel teurer wird.
Ja, und ganz ehrlich, also das merkst du, das merk ich, merkt eigentlich jeder noch so optimistische Mensch. Mal eben essen gehen, ne? Mit der ganzen Familie, mit den Kindern, das haut so rein mittlerweile. Früher hast du gedacht, mal eben Pizzeria, alle zusammen 60-70 €. Heute ist dann locker ein Huni weg.
Ja, dasselbe an der Tankstelle, ne? Ich erinnere mich, also es ist jetzt nicht so super lang her, dass ich irgendwie für 60 € tanken konnte. Und jetzt auch da ist ein Huni weg.
Ja, und da liegt tatsächlich ein Denkfehler, den wir alle machen. Wir vergleichen die heutigen Preise mit früher. Und dabei ist früher irgendwie so ein total schwammiger Begriff.
Ja, das stimmt. Früher vor der Pandemie, früher vom Ukraine-Krieg, zu D-Mark-Zeiten.
Ja, und egal, welche guten alten Zeiten du dir da rauskramst, alle kennen natürlich diesen Preis für Volltanken oder einmal Pizza essen gehen. Aber keiner weiß doch mehr, wie viel habe ich denn damals verdient. Man glaubt es tatsächlich oft nicht, aber wenn man das mal checkt, ist das in den allermeisten Fällen so, dass die Löhne und Gehälter so sehr gestiegen sind, dass die Kaufkraft im Durchschnitt wieder auf dem Niveau vor der Pandemie liegt. Soll heißen, ja, unsere Preise sind höher, vor allem im Vergleich zu früher, aber das Geld, mit dem wir bezahlen, das ist auch viel mehr geworden, zumindest im Durchschnitt.
Aha. Sagt wer?
Das IMK, das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung.
Okay, ehrlich gesagt finde ich das irgendwie überraschend.
Total,
also,
ne?
Schnitzel für 23 € ist dann dementsprechend einfach das New Normal, weil wir mehr Geld in der Tasche haben als früher.
Genau, und wir sind trotzdem schockiert, wenn wir auf die Karte gucken, ne? Weil wir sagen, 23 € ist doch wohl nicht wahr. Und deshalb sind auch laut der IMK-Studie fast 60% der Befragten davon überzeugt, real weniger Geld zur Verfügung zu haben als noch 2020. Und das macht manche davon eben so wütend.
Okay, ich versuche mal diese Gedankenkette nachzuvollziehen. Die volkswirtschaftlichen Messdaten, die schlagen nach oben aus. Heißt, der Wirtschaft geht es besser, geht es auch perspektivisch besser. Das kommt aber bei vielen Menschen nicht an. Die stehen an der Zapfsäule und denken sich, hey, ich gebe viel mehr Geld für Benzin aus als früher.
Stimmt ja auch.
Ja, also muss der Aufschwung bei anderen ankommen, bei mir jedenfalls nicht. Daraus entsteht eine Enttäuschung, vielleicht sogar das Gefühl, belogen zu werden. Immer mehr Menschen werden misstrauisch, weil sich ihre Sorgen, ihre Unsicherheit überhaupt nicht in diesen positiven Meldungen widerspiegeln.
Genau. Und wenn man jetzt kein super optimistischer Mensch ist und auch nicht nur an das Gute glaubt oder auf das Prinzip Hoffnung setzt, dann ist auch klar, dass das alles was mit einem macht.
Ja, dann würde ich sagen, es muss sich was ändern, ne? Damit der Aufschwung auch irgendwann mal bei mir ankommt. Ich würde vielleicht anfangen, diese Nachrichten in Frage zu stellen. Und vor allem würde ich anfangen zu sparen.
Genau. Und diese Studie, die ich gerade schon zitiert habe, die hat genau auf diese These geguckt. Wer verunsichert ist, der gibt ungern Geld aus. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf unsere Wirtschaft.
Ich muss an unseren Wirtschaftswundervater Ludwig Erhard denken. Hat er nicht sowas gesagt wie Wirtschaft ist zu 50% Psychologie?
Hat er gesagt. Ich weiß nicht, ob er das mit den 50 so gemeint hat, wie man den Satz aber auch interpretieren kann. Es war ein sehr wahrer Satz, denn 50% unseres Bruttoinlandsprodukts werden durch den privaten Konsum generiert.
Okay, das ist krass. 50%, die Hälfte.
Die
Hälfte. Heißt, wenn die Menschen verunsichert sind und deshalb sparen, dann fällt allein damit ein riesiger Anteil von einem ganz wesentlichen Treiber des Wirtschaftsaufschwungs weg, nämlich der Konsum.
Ja, die Wirtschaft wächst dann wegen der Angst tatsächlich nicht mehr so, wie man das vorher angenommen hat. Und das ist dann ja so eine Bestätigung, ne, für manche in ihrem Gefühl, dass ja doch nicht alles so rosig ist, wie immer behauptet wird.
Okay, und dann folgt für mich die nicht ganz unwesentliche Frage, hat dieser Enttäuschungsmechanismus denn auch Auswirkungen darauf, wie diese Enttäuschten die Politik bewerten?
Klar, die IMK-Studie sagt, dass die Menschen, die den Kaufkraftverlust besonders stark wahrnehmen, auch häufiger die Arbeit der Bundesregierung kritisch bewerten. 80% sind etwas bis sehr unzufrieden mit der aktuellen Politik und auch ihr Vertrauen in die Politik sinkt.
Was ich mich jetzt noch frage, offenbar zeigt ja trotzdem einiges in Richtung Mini-Wirtschaftsaufschwung. Aber woher kommt das denn, wenn es der Konsum ja nicht sein kann?
Das sind tatsächlich vor allem die Sonderprogramme, mit denen der Staat jetzt in Infrastruktur und Verteidigung investiert.
Okay, das heißt, der Aufschwung ist aber eigentlich erkauft.
Oh, das ist die ganz große Keule. Ich finde das jetzt zu negativ gesagt. Ich würde es eher umdrehen und sagen, wenn die Stimmung jetzt bei uns besser wäre, dann hätten wir wahrscheinlich ein deutlich besseres, stabileres Wirtschaftswachstum als diese 1,2%, von denen das DIW für 2027 ausgeht.
Ja, ich fürchte, um das zu schaffen, bräuchten wir in Deutschland mehr als ein paar nette Konjunkturprognosen. Dazu müsste sich ja wahrscheinlich dieses ganze Mindset ändern, ne? Ganz anders aussehen, oder?
Ja, und genau wie müsste es aussehen? Das haben wir uns gefragt, ob das denn überhaupt geht, das Ganze ins Positive zu drehen. Und deshalb haben wir heute jemanden bei uns im Podcast, der sich sehr gut mit Lösungen, Strategien und Szenarien auskennt. Markus Ewald arbeitet seit 15 Jahren als Krisenberater und hat schon einige Stimmungen aufgehellt. Er ist Geschäftsführer der Unternehmensberatung Dunkelblau. Hallo, Herr Ewald.
Grüße Sie, hallo.
Wenn Sie jetzt mal das Unternehmen Deutschland sich angucken und zu einem Unternehmen gerufen werden, in dem die Stimmung so richtig mies ist und die Mitarbeiter Angst um ihre Zukunft haben, wie packen Sie sowas an?
Ich glaube, da haben Sie gerade was Wichtiges angesprochen, Angst um die Zukunft. Egal welches Unternehmen ich habe und auch egal wie gut es diesem Unternehmen geht, wenn die Menschen verunsichert sind, werden sie unruhig. Dann wird die Stimmung schlecht. Das wissen Sie auch im privaten Bereich, ne? Wenn Dinge, die Sie eigentlich für gesetzt halten, plötzlich nicht mehr so gesetzt scheinen, dann können Sie die zwar noch haben, aber richtig genießen können Sie die nicht. Das heißt also, wir versuchen als erstes immer herauszufinden, wie können wir denn jetzt Sicherheiten schaffen? Also, welche Sachen können wir den Leuten ernsthaft versprechen, welche nicht? Und gerade wenn es natürlich um große Umwälzungen geht, ist es so, dass man häufig viele Dinge gar nicht so richtig festlegen kann. Und dann muss die Unsicherheit anders gehen. Also dann muss man dafür sorgen, dass die Leute glauben, dass es irgendwo hingeht, wo es dann besser ist. Dass man eine ordentliche Vision zeigt.
Also so ein Bild, wie es aussehen könnte. Aber reicht denn das zu sagen, lass uns ein gemeinsames Bild von Deutschland oder von einem Unternehmen entwickeln? Sichere Arbeitsplätze habe ich jetzt zwar nicht, aber Hauptsache ihr glaubt dran.
Ja, ich glaube, dass die Leute durchaus bereit sind, und das merken wir in Unternehmen ganz deutlich, auch Opfer zu bringen, wenn es einem Plan folgt, den sie glauben. Das heißt also, unter Unsicherheit und einfach schneid man den Gürtel enger und das wird schon, da macht keiner gerne mit. Mhm. Aber wenn man weiß, dass es einer Vision folgt, einem großen Bild folgt, dann machen da häufig viel mehr Leute viel motivierter mit, als man sich das vorstellt. Ich glaube, dass die Führungsaufgabe, egal ob der fest ein Unternehmen ist oder ob man jetzt ein Abteilungsleiter ist oder der Bundeskanzler, dann ist die Führungsaufgabe, die damit zusammenhängt, eine Vision zu finden, hinter der sich die meisten versammeln können und wollen. Und dann, und das ist ganz wichtig, konkrete Schritte skizzieren und einen Plan machen für die Zukunft, an denen man sich halten kann. Man kann mit Deutschen sehr vieles machen, solange es einen Plan folgt, aber den Plan, den braucht man schon.
Und das hilft dann auch, damit die Leute einem das glauben. Sie haben gerade davon gesprochen, die Mitarbeiter müssen einem das ja glauben. Wie kriegt man das denn hin? Beziehungsweise, ich fange mal anders an. Was, wenn die einem nicht glauben? Und die sagen, naja, erzählt uns seit 30 Jahren hier irgendwas vom Pferd und schaut euch mal um, sieht ja ganz anders aus.
Das ist häufig der Fall, also dass gerade das Vertrauen schon verspielt wurde. Also wenn wir in ein Unternehmen gehen, das irgendwie seine dritte Transformation durchmacht, dann kommen natürlich die Leute auch mit den Schultern und sagen, na gut, schon wieder so ein Routinier, kenne ich schon, doch eh nichts. Das heißt, man muss schauen, dass man, wenn man Pläne formuliert, man immer wieder und regelmäßig den neuen Stand kommuniziert und sagt, das ist jetzt der nächste Schritt, der ist gelungen. Der nächste Schritt ist wieder gelungen und das sind alles keine separaten Schritte, sondern die hängen ja alle zusammen, wie wir wissen. Und so kann man langsam wieder Vertrauen aufbauen. Und ich glaube, wenn man sich jetzt die Bundesregierung anschaut, fehlt mir die klare Vision auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bemerke ich ja auch, es wird ja viel gemacht und es gibt ja auch Reformpakete, Rente und Gesundheit und so weiter. Das ist aber alles defensive Arbeit. Da wird reformiert, was eh schon marode ist. Mhm. Es fehlt die offensive Arbeit. Es fehlt das Schrauben an Visionen, also das wirklich und wahr machen. Und die Vision, wo man hin will. Helmut Kohl hatte die Vision, diese Einheitsvision, sowohl von Deutschland als auch von Europa, unter die sich Leute versammeln konnten. Gerhard Schröder hatte eine Reformvision, unter der sich dann sogar die SPD versammeln konnte. Und ich glaube, irgendwelche Visionen muss man schon skizzieren.
Aber Sie sprechen da auch Visionen an, die zum Beispiel bei Helmut Kohl mit den blühenden Landschaften ja im Nachhinein auch gar nicht geklappt haben. Ich frage mich gerade, ob es denn überhaupt auch so Visionen gibt, die für alle, für so eine ganz vielschichtige Gesellschaft so passen. Ne? Wenn ich irgendwas finde, was so über allem steht, dann ist es ja auch vielleicht alles und nichts gleichzeitig und verwässert und ist ganz wenig konkret, sodass vielleicht dann wieder kaum einer damit was anfangen kann.
Ja, das ist schon ein Problem. Und ich rate meinen Kundinnen und Kunden, die in der Verantwortung stehen, immer, schaut nicht zu sehr drauf, welche Vision möglicherweise den meisten gefällt, sondern mach eine, die Sinn ergibt. Formuliert sie und dann sorgt dafür, dass die Leute sich hinter ihr versammeln können. Braucht ein bisschen Mut zu, aber ohne dich geht's nicht.
Sie haben jetzt uns ja auch zugehört. Sie haben diese Betrachtungen mit uns geteilt und wissen, wo wir stehen. Wir haben da einerseits irgendwie Anzeichen, dass ganz viel im Aufschwung begriffen ist. Andererseits eine Stimmung in der Gesellschaft, die das nicht so fühlt und auch vielleicht nicht glaubt. Da wären wir wieder dabei. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine Vision, wenn Sie sagen, Sie vermissen die eigentlich seitens Bundesregierung?
Das ist natürlich eine Herkulesaufgabe. Und zum Glück, muss ich sagen, bin ich nicht der Politiker, der das machen muss.
Das ist lustig, das sagen mir alle Unternehmensberater. Das Unternehmen Deutschland würde ich als Fall ablehnen. Sie jetzt auch?
Nein, ich würde das nicht ablehnen. Ich würde das, glaube ich, schon annehmen. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ich glaube, um was es geht, ist, wenn man Visionen ausbreitet, zum Beispiel, wir wollen Top-Technologiestandort in Europa werden und das dann anfüttert mit Maßnahmen, die dahin führen, aus einem Sondervermögen oder sonstigen, wäre das ja schon ein Schritt, um das Geschäftsmodell Deutschland für die Zukunft aufzustellen. Aber hier irgendwelche Sachen zu formulieren, die einem Masterplan folgen, eine Vision zu skizzieren, dass wir sagen, das Geschäftsmodell Deutschland soll in 20 Jahren so aussehen, das ist das, was in meiner Ansicht nach fehlt. Und das, was Sie ansprechen, die besseren Zahlen und so weiter, das stimmt zwar, das sind auch Geschäftsklimaindexe, also Erwartungen von Geschäftsleuten, was Auftragseingang und so weiter angeht. Realität ist es ja deshalb noch nicht. Und auch die letzten 6, 7 Jahre Stagnation stören die Leute natürlich. Und egal welche Vision, und das ist, glaube ich, der wichtigere Punkt, man braucht halt eine. Und die kann man dann formulieren. Da können sich dann Leute versammeln. Und ich muss ehrlich sagen, das Bild von Deutschland für mich gerade ist eines, dass die Leute eigentlich hungrig danach sind. Die sehnen sich danach, dass es irgendeine Vision gibt. Und die sehnen sich auch danach anzupacken, damit es irgendwo hingeht. Und die meisten werden, glaube ich, in Wut und Lethargie gestoßen, weil sie nicht das Gefühl haben, dass es da etwas gibt, hinter das sie sich versammeln könnten.
Okay, es gibt auf der einen Seite vielleicht diese Sehnsucht und diesen Hunger nach einer Vision. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Skeptiker, die sagen, ja, da soll uns schön mal was eingeredet werden. Wo sehen Sie denn so eine Grenze auch zwischen Vision und auf der anderen Seite ja fast schon einer Manipulation?
Ich glaube, dass wenn ich Politiker bin, Visionen formuliere, sollte ich schon aufrichtig genug sein, die auch wahr werden lassen zu wollen. Dann halte ich das nicht für Manipulation. Wenn ich natürlich Visionen nur formuliere, damit ich gewählt werde und danach sind sie mir wurscht, dann ist das schon ein bisschen manipulativ und das würde ich auch nicht raten. Weil das Vertrauen, wenn wir jetzt das mal wieder als Unternehmen uns vorstellen, das Vertrauen, was man hat, wenn man ein Ziel formuliert, einen Plan formuliert und dann schrittweise, wir nennen das Prozesskommunikation, dass man also nicht fertige Ergebnisse kommuniziert, sondern auch Zwischenschritte. Dieses Vertrauen dauert lange, es aufzubauen, dann ist es aber tief. Wenn man dagegen die Vision formuliert und keinen einzigen Prozessschritt macht, dann ist das Vertrauen natürlich schnell wieder weg.
Das Expertenfazit.
Herr Ewald, Sie sind hier beim Plus-Minus-Podcast und Sie wissen, hier kommt keiner weg, ohne dass er ein Plus oder ein Minus formuliert hat. Deshalb unsere konkrete Frage, lässt sich die schlechte Stimmung bei uns in Deutschland drehen? Plus für ja, Minus für nein. Was glauben Sie?
Also ich bin ganz deutlich auf Plus, weil auf der einen Seite glaube ich, dass die Wirtschaftslage sich in der Tat wieder drehen wird und das doch schon längst getan hätte, wenn der Ehren Ampel gewesen wäre. Ich glaube auch, dass der deutsche Mittelstand in den letzten Jahren viel Druck hatte, sich viel bewegt hat. Das heißt, ich glaube, da werden wir in Zukunft auch wieder sehen, dass unsere Exportzahlen deutlich nach oben gehen. Aber also da wird sich viel bewegen. Mein Plus ist auch da, aber mit Bleistift, was politisches Personal angeht. Ich habe das Gefühl, ohne es begründen oder belegen zu können, dass die CDU einen neuen Kanzler möchte. Und wer weiß, vielleicht wird das ja einer, der sich mit Visionen auskennt.
Okay, Dankeschön, Herr Ewald, für dieses klare Plus.
Es war für mich ein richtiger Stimmungsaufheller. Vielen Dank, Herr Ewald.
So, David, jetzt hast du Herrn Ewald mit seinem super positiven Plus.
Ja, voll. Das hat mich auf jeden Fall tatsächlich sehr beschwingt, muss ich sagen. Das hat was mit mir gemacht. Also für mich ist ein eindeutiges Plus am Ende dieser Folge, diese schlechte Stimmung, das ist kein unlösbares Rätsel. Man kann sich das zum einen herleiten und zum anderen gibt es Methoden, wir nennen es mal Visionen, die da was machen könnten. Und das Problem ist vielleicht noch, dass ich letzteres Wort jetzt im Konjunktiv formulieren musste.
Ich habe noch so ein Mini-Minus, hat Herr Ewald auch gerade gesagt. Die schlechte Stimmung hat sich ja so ein bisschen festgesetzt, ne? Und er sagt, es dauert lange, sowas zu drehen. Es ist möglich, aber man muss viel Arbeit reinstecken und dann kann man das drehen. Und die Stimmung ist aktuell so schlecht wie in der Finanzkrise 2008, 2009. Du weißt, als da damals mit Griechenland und alles und Banken, Pleite. Und also das dauert echt lange, bis man sowas wieder drehen kann und sich das dann wieder positiv auf unsere Wirtschaftskraft auswirken könnte.
Ja, ich habe noch ein Plus, aber ich fange doch auch nochmal mit einem ganz kleinen Minus an. Er hat noch einen entscheidenden Satz gesagt. Es müssen Visionen sein, denen man glauben kann. Und da müssen die, die diese Vision formulieren, ehrlich sein. Und ich glaube, dass wir in dem Zuge Wahlkampf anders denken müssen. Vielleicht muss man klarer und ehrlicher sein, auch im Wahlkampf.
Und wenn man sich dann einig ist, dann kann man auch sagen, okay, den sauren Drops müssen wir jetzt einmal nehmen. Und vielleicht wird dadurch aber dann auf der anderen Seite die Vision wahr. Und ich kann mir schon vorstellen, also er hat ja wirklich viel auch mit Unternehmen zu tun, wo das ganze Personal sagt, oh, schon wieder irgendwie eine Sanierung, oh, wie soll denn das weitergehen? Und wenn man schafft, solche Betriebe wieder in die Spur und auf Schwung zu bringen, dann kann das vielleicht ja auch mit uns, unserer Stimmung und unserer Wirtschaft klappen.
Und das wäre mein letztes Plus. Er macht ja nicht den Anschein, als wären alle mittelständischen Betriebe, mit denen er zu tun hat, nur so drauf und super down, sondern er sagt, also wäre der Iran-Krieg nicht gewesen, dann sähe es hier ganz anders aus. Und tatsächlich, ich glaube ihm das. Also, aber da steckt natürlich wieder der Optimist in mir und er hätte noch alle die Orte gegangen. Ne?
So.
Okay, dann stelle ich wie immer unsere Wirtschaftsfrage der Woche nochmal. Wir haben gesagt, je schlechter unsere Stimmung, desto schlechter geht's der Wirtschaft. Wie kommen wir da raus?
Dann ist meine Antwort erstmal, wenn die Stimmung schlecht ist, geht automatisch auch die Wirtschaft runter. 50% Konsum.
Du meinst, wie sehr sich privater Konsum auf unser BIP auswirkt, ne?
Das ist wirklich eine ganz reale Gefahr, dass das Bruttoinlandsprodukt nicht so wächst, wie es könnte. Dass sich Unternehmen vielleicht mit Investitionen zurückhalten, weil das Vertrauen in Politik und wichtige Institutionen schrumpft.
Und der letzte Teil der Frage, wie kommen wir da jetzt raus?
Auch wenn es sich platt und abgegriffen anhört, es muss sich was an der Kommunikation der politischen ändern. In Berlin, in den Bundesländern, aber auch bei den Wirtschaftsverbänden mehr Tatendrang, mehr Bock, was machen und ausrichten zu können. Und zwar auch echt jeder für sich selber, ne? Und nicht für andere. Da kann man wirklich bei sich anfangen.
Das könnt ihr mitnehmen.
Und apropos bei sich selbst anfangen, man kann sich seine persönliche Inflationsrate ausrechnen lassen. Und das sollte man unbedingt mal tun, wenn man das Gefühl hat, es wird ja wirklich alles immer teurer. Den Link zu diesem Rechner, den legen wir euch in die Shownotes. Und wer sowas mal anfängt, so eine Art Haushaltsbuch, der hat auch sehr schnell einen richtig guten Überblick über die eigenen Ausgaben. Das gibt einem auf jeden Fall mehr Kontrolle als nur Bauchgefühl und damit vielleicht insgesamt, würde ich sagen, auch ein besseres Bauchgefühl.
Ich finde das immer am besten. Her mit den Fakten, wenn einen das Bauchgefühl erstmal nur sauer macht. Das versuche ich immer, mich selbst dann zu zwingen und mich mit der Realität zu konfrontieren.
Ja, und es könnte ja auch so ein Blick auf den Steuerbescheid hilfreich sein. Ne? Was stand da 2020? Was steht da heute? Und wenn man sich an unseren Gast heute hält, dann hilft es sicher auch, sich eigene Ziele zu setzen, Pläne zu machen, Visionen zu entwickeln, glaubhafte, ehrliche Visionen. Und das kann man mit Plannern und Apps zum Beispiel ziemlich gut und strukturiert.
Und dann haben wir ja noch was Besonderes für euch. Wenn euch das Thema Krisenstimmung interessiert, das hat ja auch wirklich was mit Psychologie zu tun, dann haben wir den Psychologie-Podcast, den wir euch empfehlen können. Die Lösung gibt es passend dazu in der Folge, die heißt Krisen, wenn wir unser Gleichgewicht verlieren. Dort geht es darum, warum Krisen uns mental so lange beschäftigen und wie wir besser mit sowas umgehen können. Der Münchner Verhaltenstherapeut aus dem Podcast, Sina Hagiri, empfiehlt uns es mal mit Gedankendumping zu probieren und das geht so.
Wenn uns abends immer wieder Gedanken im Kopf herumschwirren, die eigentlich zu keinem Ziel führen, wir also grübeln, ist eine kurze Methode, die man machen kann, das Gedankendumping. Also abends alles ungefiltert einfach mal auf den Zettel aufschreiben, am besten an einem bestimmten Ort in der Wohnung, den Zettel dort liegen lassen und dann verlassen.
Oder was ich auch sehr charmant finde, News wie Nahrung zu betrachten. Also nicht alles einfach immer reinschaufeln, sondern für sich zu entscheiden, was will ich denn konsumieren, wann und wie viel. Der ARD-Podcast Die Lösung, hört gerne mal rein in ARD Sounds oder direkt dem Link folgen in unseren Shownotes.
Der Community-Radar.
Und zum Schluss gucken wir wie jede Woche noch auf das, was euch bewegt hat. In der letzten Folge haben wir ja über Roboter und KI und alles, was die uns bald abnehmen können, gesprochen. Und da haben uns viele geschrieben, die noch sehr skeptisch sind, was so diese Roboter angeht. Beim Thema Datenschutz, Sicherheit, die Angst davor, völlig ersetzt zu werden.
Ja, aber einen Kommentar gab es auch noch, den fand ich auch wichtig. Floyd Potter ist ein User, der schreibt uns, ich bin für die neue Technologie. Wir müssen in unserem Land technologieoffener werden. Die Menschen haben vor KI, Robotern, E-Autos etc. zu viele Ängste. Was haben wir eigentlich unseren Vorfahren zugemutet, die sich an das Rad, an Elektrizität, Telefon, Dampfmaschine, Computer gewöhnen mussten? Er schreibt, ich glaube, unser Wohlstand hat uns träge und schläfrig gemacht.
Na, da wären wir wieder, ne? Beim Wohlstand, von dem so viele befürchten, dass er in Gefahr ist. Wie ist denn das bei euch eigentlich? Seid ihr auch in so einem Stimmungstief? Und welche Vision von unserem Land würde euch denn raushelfen? Was glaubt ihr? Diskutiert das gerne in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail an plus-podcast@ard.de. Und ich habe noch eine besondere Mail für dich gefunden.
Oh, Sarah.
Ja, wir wollten ja nach Roboternamen suchen.
Ja.
Unser Hörer Ludwig Weiß will seinen Haushaltsroboter der Zukunft später mal Professor Unrat nennen.
Ja.
Und ich habe aber gedacht, du hast uns doch gar nicht verraten, wie denn euer Saugroboter eigentlich heißt.
Der hat tatsächlich einen Namen. Den hat meine Tochter getauft. Allerdings, als sie noch so klein war, dass sie das Wort Saugroboter noch nicht sagen konnte. Und herauskam stattdessen Onkel Berto. Und Onkel Berto heißt der jetzt. Grüße gehen raus.
So, das war unser Plus-Minus-Podcast heute. Auch im Auftrag der guten und besseren Laune unterwegs. Übrigens, wir haben es ja gemerkt, aus purem wirtschaftlichen Eigennutz. Danke für all das, für die redaktionelle Arbeit an Hanna Heim und Christine Bergmann. In der Technik danke an Michael Wagner.
Danke euch fürs Zuhören. Wir sind sehr gespannt auf eure Zuschriften und euer Feedback diese Woche. Kommentiert, liked, herzt, wo es geht. Abonniert bitte den Podcast, wenn euch das hier gefällt. Hilft uns, hilft euch, weil dann verpasst ihr keine unserer Folgen. Und vielleicht habt ihr ja noch eine richtig gute Idee, was man machen kann, um aus der miesen Wirtschaftsstimmung rauszukommen.